Guten Tag, hallo und ja, guten Tag halt, ne? Willkommen zu einer neuen Folge von Borgard spricht. Heute mit Heiko Obermöller. Der Heiko ist, und jetzt muss ich einmal Luft holen, begnadeter Schauspieler, Synchronsprecher, Synchronautor, Regisseur, professioneller Puppenspieler und ein total netter Kerl. Junge, Junge. Einen großen Teil seiner Ausbildung hat er in den USA verlebt und von dort viele interessante und lustige Anekdoten mitgebracht. Dann hören wir doch mal rein. Borgard spricht. Mit Heiko Obermöller. Man anfängt, da irgendwie so ein bisschen zu geben oder so, da kommt, also jetzt nicht unbedingt, ich sag dir eine gute Adresse und dann erwarte ich, dass was von dir zurückkommt, sondern es hat auch noch irgendwas mit Karma zu tun, finde ich irgendwie, und dann auch zu sehen, hey, der Heiko hat jetzt den Job gelandet, weil ich ihm die Adresse gegeben habe oder so, freut also, mich auch total.
Total, weil du jetzt zum Beispiel, du hast vorhin den Ferdi gesagt, ne? der Ferdi und ich haben so, als ich aus Amerika wiedergekommen bin, habe ich Theater gespielt bei einem alten Filmvater von mir, mit dem ich lange gedreht habe, beim Volker Lippmann, da hat der Ferdi den Romeo gespielt und ich habe Benvolio gespielt, da haben wir uns so angefreundet und der Ferdi ist ein gutes Beispiel für jemand, der dem ich alle Adressen gegeben habe, der aber auch wirklich da angerufen hat und das nachverfolgt hat.
Ja.
Weil mehr als die Hälfte haben es nicht gemacht.
Ja, und ich denke mal, so wie ich den Ferdi auch kenne, das ist jetzt plötzlich der Ferdi-Podcast gewesen, der ist jetzt nicht so ein Schnorrer, der einfach nur sagt, ey, gib mir mal deine Adressen, sondern der war nee, dann auch,
nicht.
Du hast sicherlich gemerkt, der war dann auch motiviert dabei und
der ist total motiviert
engagiert.
Dabei. Ist wirklich ein gutes Beispiel für das. Aber viele, keine Ahnung, haben dann doch nicht irgendwie angerufen und ja, der Ferdi ist überall hin.
Ja, und das ist der Vorteil. Wir sprachen gerade davon, bevor wir die Aufnahme starten, vom Vorteil von der Gemeinschaftlichkeit in diesem Business. Dass es viel schöner ist, wenn man sich gegenseitig austauscht. Jetzt nicht unbedingt nur, was es angeht, Adressen weiterzugeben, sondern einfach sich so ein bisschen auszutauschen. Ja. Was hast du denn eigentlich so für Schwierigkeiten oder wie bewältigst du denn diese Herausforderung? Weil man einfach dann auch daran selber wächst mit eigenem Mut, ne?
Also ich finde, dass es online zum Beispiel in den diversen Foren halt auch oft für mich viel zu eitel zugeht. Also viel zu unehrlich.
Mhm.
Und deswegen ist so ein direkter Austausch immer viel ehrlicher irgendwie, wenn man sich so in die Augen
guckt. Du kannst
guckt
weniger lügen.
Einfach, ja, du kannst halt einfach weniger lügen. Ne? Online kann man sich super darstellen und sagen, ja klar, ich habe den und den Preis genommen oder was auch immer. Ne? Also, und das ist live dann doch ein bisschen was anderes.
Du bist also von allen Möllern der Anführer, der Obermöller.
So haben wir das immer gesagt früher, ja.
Ja.
Wir hatten auch einen Nachbarn, der hieß Müller. Und meine Mutter hat früher Haare geschnitten, ist eigentlich Friseurin.
Mhm.
Und der hat dann immer zum Haareschneiden angerufen und so. Und das, ich fand das als Kind immer lustig. Er sagt, Müller, ja, hier ist Obermöller.
Ihr habt also so auch Möller, so Jahressitzungen, wo ihr dann neu wählt, ja?
Ja, ja.
Und dann schmiedet ihr so Komplotte gegen die Obermeier und so.
Gegen die Obermeiers, genau. Ja, ja, gegen die Arnes, genau. Gegen die Arne Obermeiers, ja. Wir sind oft verwechselt worden.
Ja,
das ist doch der. Ah, nee, der ist der andere. Ja. Die Obermöllers. Ja, also der Name, es wird halt in 50% der Fälle natürlich immer Obermüller gesagt, das kann ich mit leben und so. Und in Amerika war es ganz furchtbar.
Ich wollte gerade sagen, in Amerika warst du ja, die kennen ja dieses Uber, ne?
Als Uber, Obermüller.
Obermüller.
Hiko war immer schön. Ah, Hiko. Und dann die nächste Frage war, are you Japanese?
Sag, ja,
Hiko.
Sieht man ja Hiko schon.
Hiko Obermüller.
Ja, schon mal.
Standard-Japaner.
Ach, die sind so ehrlich, wenn sie dann
die
einfach
sind total
so fragen.
Ehrlich.
Ne?
Ja, total.
Also, so naiv fragen die einfach.
Ja, total, rein. Genau.
Ich fand es sehr schön, als wir uns vorgestern im Studio sahen und du groß verkündet hast, ganz stolz, ja, ich bin übermorgen hier beim Borgard im Podcast,
ja,
da
ja.
werde ich mal auspacken.
Da wäre ich über euch, genau. Über die Umstehenden.
Genau. Ja, die haben auch schon angefangen dann zu zittern. Haben sie sich dann nachher noch gemeldet, so ein bisschen
Frage zu stellen. Ja, genau. Ach nee, der Scheppmann, der hat da keine Angst mehr vor. Der macht das so lange, der kann nichts mehr. Wer einmal die Bibel vertont hat, der steht über den Dingen.
Dem kann man die Krone nicht mehr abwerfen.
Ja, genau.
Wir steigen einfach mal quer ein, weil du so viel jetzt schon von Amerika sprachst. Wie lange warst du denn in Amerika und was hast du denn da gemacht?
Ich war insgesamt 8,5 Jahre in Amerika und bin da als Schauspieler hin. hatte irgendwann mal diesen Traum, in Hollywood zu arbeiten, und den habe ich mir verwirklicht.
Cool. Also wirklich Koffer gepackt.
Also das hört sich jetzt so leicht an oder so kurz an. Das war ein langer Prozess. Also ich war davor lange, seit Anfang 20 in diversen Fernsehserien und so unterwegs und habe auch schon gesprochen. Also vor dem Mikrofon gesprochen und so, und habe dann
Ich habe mit acht Jahren.
Genau. Ja. Ich war bekannt in vielen Fernsehserien als der Stumme. Nie gesprochen.
Iko, der chinesische Stumme.
Genau. Ja, genau. Unglaubliche Präsenz gehabt, nie gesprochen. Und dann habe ich, ich war tatsächlich in der letzten Serie, wo ich war, bei den Anrainern, WDR-Serie, war ich einfach irgendwann unglücklich. Also ich hatte lange Zeit, auch ganz am Anfang, so dieses, ich habe mich total gefreut, dass ich da irgendwie reingerutscht bin. Und es war für mich einfach, wenn man das so sagen kann. Also ich habe das nie so als Arbeit empfunden irgendwie. So, okay, ich setze mich da hin, ich sage den Text so, als ob ich das gerade so nachempfinde, und das war's, okay, that's easy. Also so habe ich das empfunden. Als es dann immer professioneller wurde und ich damit Geld verdient habe und irgendwie auch bekanntere Kollegen auf einmal vor mir standen, da habe ich mich so klein gefühlt und nicht genug ausgebildet, weil ich so ein Quereinsteiger war.
In der Serie trotzdem auch
schon. Ja, ne, vorher schon. Also das ist so gewachsen halt. Mhm. Und in der Serie ging's und so, aber dann war ich halt, ich war 10 Jahre fast in der Serie.
Also du hast gefühlt, dass du auf der Stelle tanzt.
Ja, total. Also weil irgendwie waren alle Geschichten, ich kann mir nicht mehr vorstellen, was ich sonst noch an Geschichten gehabt hätte irgendwie, wenn ich da geblieben wäre. So, aber das ist die eine Seite. Dann ist die andere Seite natürlich, dass du eine feste Rolle in der Serie hast und dementsprechend auch irgendwie ein regelmäßiges Einkommen, was ja als Schauspieler oder als Sprecher auch nicht irgendwie so Gott gegeben ist.
Für viele ist das der Sechser im Lotto.
Absolut, genau. Aber so mit diesen Sachen muss man auch erstmal umgehen, ne? Dass du selber Zweifel äußern darfst, und dann natürlich begegnen dir dann andere, die genau das sagen, sag mal, bist du wahnsinnig und so, darauf, das möchte ich doch haben und so. Das hat aber nichts mit deinem Innenleben zu tun. Dann habe ich jemanden getroffen, mit der ich auch lange gearbeitet habe, eine Supervisorin, die einen entscheidenden Satz gesagt hat, nämlich, naja, nur weil du damit Geld verdienst und weil du das machst, heißt das ja noch lange nicht, dass du damit glücklich bist.
Ja.
Da dachte ich so, oh scheiße, das hat mich jetzt gerade getroffen. Das hat mich echt getroffen. Das hat mich, also irgendwie hat die mich, ist die mir im Gedächtnis geblieben.
Hat sich das auch ein bisschen bestätigt?
Total, ja, das, weil das noch nie jemand gesagt hatte, ne? Also so von der Familie waren halt immer alle stolz auf mich und so. Natürlich wollten die auch, dass ich glücklich bin, aber die haben halt auch gesagt irgendwie, das ist doch toll und so. Ey, der Sohn spielt da in der WDR-Serie und so. Also kann ich auch total nachvollziehen halt. Ne? Aber das war so das erste Mal, dass ich mich bestätigt gefühlt habe oder dass ich jemanden hatte, mit dem ich darüber reden konnte, dass mich das nicht unbedingt glücklich gemacht hat. Also fast forward irgendwie 3 Jahre später, das hat dann so, wir haben dann lange Zeit miteinander gearbeitet, also Supervision, arbeitest du halt viele Dinge auf und überlegst du, wer bist du wirklich? Und das ist ein interessantes Coaching so gewesen. Das ist aber ein Prozess, der wirklich 3 Jahre gedauert hat. Und in diesem Prozess sind dann so Dinge passiert wie, ich habe am Anfang gedacht, okay, das ist jetzt wie so ein Coaching, wie so ein Success-Coaching. Ich sage jetzt, pass auf, ich will eine neue Rolle haben oder eine andere Serie oder will was anderes machen. Also ich suche mir jetzt einen anderen Lehrer und so. Und dann gehe ich da das nächste Mal hin und erzähle der, pass auf, ich habe mich da und da beworben und das und das und das und das und so, ne? Und dann hat die mich gestoppt, nachdem ich ihr das erzählt habe, und hat gesagt, warum fällt es dir so schwer zu sagen, dass in den letzten 2 Monaten nichts passiert ist?
Hast du sie quasi belogen in dem Moment? Oder wolltest,
ja,
oder
ich habe so getan, wie alle tun.
Ja,
ne?
Ja, okay.
Also heute macht man das online.
Total busy. Ja,
vor 10, das ist jetzt auch schon wieder 10, 15 Jahre her. Ich war total busy, ne? Ich habe mich da beworben, ich habe da nachgeguckt, da ist der Lehrer und so. Und dann hat sie gesagt, warum kannst du nicht zugeben, dass die letzten 2 Monate eigentlich nicht viel passiert ist und auch, also die Inspiration fehlte oder irgendwie einfach nicht viel passiert ist? Warum musst du immer
mit,
so einen Eindruck erwecken,
auch.
Genau, ja, dass irgendwie, dass du busy bist? Ja, so, war ich schon wieder sprachlos. Weil irgendwie kann das halt anders irgendwie, ne?
Das ist interessant. Stell mir das so vor, der kleine Heiko geht so auf den Berg, wo die weise Greisin sitzt
und
dem Zepter schwingt.
Ja, klein, auch schon über 30, aber gut. Aber es hat bei mir in der Tat da, was das angeht, ein bisschen länger gedauert. So, und dann sagt sie, ja, wenn du jetzt mal ganz frei entscheiden würdest, könntest, was du jetzt machen wolltest, und so, was würdest du dann machen? Ich sag, naja, gut, ich lese seit 5 Jahren Paulo Coelho und Jakobsweg, tralala und so, und hatte viel darüber gelesen schon. Und das war gerade so sehr präsent. Da sag ich, ja, dann würde ich das machen. Okay, sagt sie, gut, dann haben wir das Thema erledigt, dann machst du jetzt das. Ich so, wie, okay, gut. Dann war meine Hausaufgabe sozusagen, mich darauf vorzubereiten und das zu organisieren. Und das war geil, weil mir jemand so eine Erlaubnis gegeben hat, so ein Schnittgesetzer gesagt hat, okay, du darfst das jetzt, wir machen jetzt nichts anderes.
So eine moralische, ethische nicht, Erlaubnis.
Genau, ja, nicht um deine Karriere oder um Geld verdienen oder um präsent sein oder irgendwas anderes, sondern um das, was du wirklich willst. Und das habe ich dann gemacht und daraufhin, dann war klar irgendwie, gut, wir hatten vorher schon darüber gesprochen, dass ich auch mal woanders hin will, dass ich auch mal nach Amerika will, wobei das auch ein ganz, ganz zartes Pflänzchen war. Kannst du dir ja vorstellen, wenn jemand sagt irgendwie, oder in meiner Welt damals war das so, wenn jemand hier in Deutschland sagt irgendwie, ich will mal in Hollywood arbeiten, dann ist das so, ach.
Ja, und davor ist es, ich will Schauspieler werden, dann ist
ja,
es auch,
ja, ich will Schauspieler werden, ach so, ja, naja, klar, natürlich. So ein kleines Flämmchen und so, das dann auch gerne mal ausgetreten wird.
Mit BWL-Studium.
Mit BWL, ja, ich habe ja Jura studiert, hab ich das mal erzählt, hey, keine Ahnung. Weiß nicht. Lange, 7 Semester, also ungefähr ein Jahr vor dem ersten Staatsexamen. Ein Glück habe ich nicht fertig gemacht, um Gottes Willen, ne? Sehr furchtbar gewesen.
Sonst säßen wir jetzt in der Kanzlei Obermann.
Oh, genau. Ich habe diverse Magengeschwüre wahrscheinlich gehabt. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Das ist mir übrigens auch erst später klar geworden. Ich sage, Moment mal, wenn man Jura studiert, hat man eigentlich immer mit irgendwelchen Sachen zu tun, die schief gehen, die schief laufen, Leuten, die sich streiten.
Mhm. Und du bist musst selber mitstreiten teilweise. Ja, du musst
selber mitstreiten. Das ist ja kacke. Also, naja, gut. Jedenfalls, das war halt auch so ein zartes Pflänzchen, so ich sag, naja gut, ich würde mir vielleicht mal einen neuen Lehrer besorgen und mal was anderes lernen und so, und dann habe ich irgendwelche Lehrer rausgesucht, nichts gegen die Kölner und Ehrenfelder und Nippeser und Agnesviertellehrer und so, ne? Aber die sagte dann auch so, sag mal, warum guckst du eigentlich nicht mal über den Tellerrand so ein bisschen? Sagt sie, warum in deiner Profession, warum suchst du nicht den besten Lehrer, den es gibt auf der Welt? Das war auch wieder so ein, ja, stimmt eigentlich, hat sie recht. Und dann habe ich so irgendwie mir Leute rausgesucht und dann habe ich tatsächlich bei einem angerufen, in dessen Büro in Los Angeles, habe ich Mut gefasst und habe da angerufen und dachte, okay, jetzt ist irgendeine Sekretärin dran. Dann hatte ich den am Telefon, den Typen selber und so, ne? Das war total geil. Ich habe da irgendwann, klar, es sind halt 9 Stunden zurück und so, ich habe da irgendwie so angerufen, dass ich halt, da war es schon, bei uns war es abends, bei denen war es vormittags irgendwann. Und dann war das auch so ein typischer Amerikaner, der dann so sagte, yeah, this could be your lucky day. Das war kein Scherz, das hat er wirklich zu mir gesagt. Das fand ich ja total geil. Irgendwie so,
welcome
so,
to the American Dream.
Ja, genau, die waren so viel positiver und so. Und dann sagte er, ja, aber ich kann jetzt gerade nicht irgendwie, ruf mich in 3 Stunden an, wir haben jetzt gerade Unterricht oder tralala und so. Und dann habe ich den wirklich nachts irgendwie, habe ich mir den Wecker gestellt und um 3 Uhr nochmal angerufen, später und so. Dann sagt er, ach, Entschuldigung, ich dachte, du bist schon in Los Angeles. Ich wusste nicht, dass du in Deutschland bist. Sag ich, aber gut, ich bin in 3 Wochen in München. Komm doch zu dem Workshop. Ich sage, ey, was für ein Zufall. Mega. Ja, total geil. Also ne, diese Synchronizität, also dieses Aufeinandertreffen von, es war irgendwie, das hat sich zusammengefügt.
Gefügt, ja.
Es hat sich gefügt.
In welchem Lebensabschnitt warst du denn in dem Moment? Hattest du eine Beziehung? Warst du vogelfrei? Konntest du
dann frei. Also ich hatte eine lange Beziehung, eine 10-Jahres-Beziehung, so von 17 bis 27 und dann so zwischen 27 und 33 war viel Trial and Error. Zwischen 30 und 33 eigentlich nur Error. ich sag mal so, ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist eine Beziehung nicht mehr das, worin ich mein Glück suche. Fertig, also jetzt lasse ich das Thema mal. Jetzt versuche ich nicht mehr irgendwie den Mangel zu überdecken, indem ich irgendwie in einer Beziehung bin oder irgendwie jemand denke, jetzt bin ich glücklich.
Verstehe.
Und muss nicht mehr meinen eigenen Traum verfolgen. So weit war ich da.
Und deswegen konntest du ganz einfach sagen, ich rufe dann jetzt mal auch mal in Amerika an und gehe dann mal nach München runter. Okay, das
das war easy. Sehr komod. Also ich war da schon nicht mehr bei den Anrainern, hab vom Sprechen gelebt dann, also hab dann gesprochen nur.
Wie bist du denn da reingerutscht, wenn ich ganz kurz da nochmal reingrätschen darf? Also weil das einfach nach der Schauspielschule auch angelaufen war?
Also ich war ja nur in einer privaten Schauspielschule. Ich hab ja viel gedreht zwischen 18 und ja, bis dann 32 oder so. Und,
in der Error-Phase?
Genau. und hab bei dem letzten, bei der langen Serie, wo ich war, bei den Anrainern, habe ich den Rudolf kennengelernt, Rudolf de Biel, Professor, Doktor Rudolf de Biel. Und der hat mich eingeladen an seine Bühne, Freie Literaturbühne in Köln, in der Domstraße, hinterm Dom, gibt's auch nicht mehr.
Den Dom doch, den habe ich noch gesehen gestern.
Ah, okay, gut.
Ist nur der Nebel heute.
Ach, ja, okay.
Geil, gesehen. Wie du dann so über die innere Westen. Ja, ach, der Dom ist weg. Ah, oh, nein, gut, war ja auch Zeit, ne?
War auch Zeit, genau. Ist auch alt. Der hat mich eingeladen und dann sagt er, ach komm, wir lesen mal zusammen. Und sagte, ja, gefällt, boah, ich, pass mal auf, komm mal an meine Bühne, wir machen mal ein Theaterstück zusammen. Und so bin ich an den geraten. Ich habe erst nachher sozusagen ihn näher kennengelernt und wusste, dass das so ein, der war wirklich ein Experte für Quereinsteiger wie mich. Da war Alexander Gröben zum Beispiel, der war damals Judo-Europameister und Olympiateilnehmer für Deutschland, irgendwie so ein 2x2-Meter-Typ. Der hat da auch Schauspiel gelernt. Ich war mit so Leuten da zusammen. So.
Warum hast du dich als Quereinsteiger jetzt bezeichnet in dem Moment?
Weil ich keine staatliche Ausbildung gemacht habe.
Okay.
Also ich war so ein, ich habe immer...
Weil so alt warst du jetzt ja nicht.
Nee, eigentlich habe ich viel Musik gemacht. Also mein eigentliches Leben bis 18 war 4, manchmal 5 Stunden Klavier am Tag. Also ich wollte eigentlich Pianist werden. Mhm. So. Ich war so richtig in der Förderung, habe da Prüfungen und Wettbewerbe gespielt und sowas. Und eigentlich das und oder singen halt. Ne? Ich habe viel gesungen, Musical und sowas.
Gut, dann warst du ja nicht komplett quer eingestiegen. Du bist so parallel gesprungen.
Ja, aber in meinem Kopf war das schon so. Also in meinem Kopf war das so, ey, das macht total Bock und so, aber das eigentliche Leben ist, wenn man studiert hat und Jura und Medizin macht. Oder BWL. Das ist so. Ich habe damals so gedacht. Ich habe mich nicht getraut, den Schritt zu machen und Künstler zu werden oder mich als Schauspieler zu bezeichnen, weil ich das
für da haben ja viele heute noch in Anführungsstrichen ein Problem mit oder hadern damit zu sagen, ich bin Künstler. Ich habe auch im Fahrrad heute hier darüber nachgedacht, dass ich dachte, ja, irgendwie Künstler, das muss ich mir das muss ich mir auch auf die Fahne schreiben, weil ich bin in der Künstlersozialkasse und dann ist es halt
sogar offiziell
Video,
dann bist du offiziell Künstler.
Video,
du hast es sogar
Künstler, Medienkünstler, Sprechkünstler, was auch immer.
Ja, genau, du machst ja auch viele Sachen, also vielleicht ist es auch einfach an der Zeit, dass wir das so ablegen, dieses Label. Aber ich hatte das ganz stark, weil ich nicht aus einer Künstlerfamilie komme, sondern von Leuten, die teilweise so, mein Vater Bauleiter, weißt du, so eher Häuser bauen und Baustellen betreuen und so. Und meine Mutter war Friseurin. Also ich komme eher aus einer Arbeiterfamilie, wo das so, ja, ist toll und so, aber wann machst du denn mal was? Mhm. Also da ich auch noch gut in der Schule war, dann war das ein doppeltes Problem damals halt, weil ich ein gutes Abitur gemacht habe. Hatte ich so den Erwartungsdruck.
Ja, okay.
Da war ich ja so ein Erwartungsdruck, irgendwie jetzt was ordentlich, in Anführungszeichen, was Ordentliches zu machen. Mhm. Nur immer, ich hatte früher, deswegen bin ich auch ausgemustert worden, viele Probleme mit Knien und so. Nur dieser Orthopäde hat gesagt, sagt er, warum willst du überhaupt Jura studieren? Sagt er, mach doch das Schauspiel weiter. Sagt er, als Arzt verdienst du auch nicht mehr. Und das war irgendwie ein cooler Typ. So. Er sagte, warum
zufällig auf Mentoren in deinem Leben
irgendwie triffst. Genau. Ne?
Mein Orthopäde damals.
Ja, genau.
Dann hatte ich der Herr Debil aufgenommen und danach...
Genau. Aufgelesen.
Aufgelesen. Ja. Wir sind dabei gewesen, wie du ans Sprechen gekommen bist.
Da habe ich dann, weil der Rudolf war Hörspielleiter des Westdeutschen Rundfunks irgendwann mal in den 60er Jahren. So, und der kannte dementsprechend halt die komplette Abteilung da, der kannte Leute. Und der hat dann, wir haben teilweise mit Leuten, die auch da Regisseure waren, zusammengearbeitet, die mich dann halt, die angefangen haben, mich zu engagieren. Also ich habe dann beim WDR angefangen, in Feature-Produktionen und so und habe dann da gesprochen. Auch mal so Fernsehtrailer und solche Sachen. Also auch schon, wie gesagt, ist halt lange her, ne? Ja, wann war das denn? Anfang der 2000er sowas. Ja,
da stand der Dom noch, ne?
Da stand der Dom, da gab es den Dom noch,
genau.
Stell dir vor, so lange ist das schon her. Genau. Und da war Tommy Engel noch bei den Blackfish. Stell dir erstmal vor, das war noch länger her.
Mit seiner Stimme.
Ja, und so hat sich das dann entwickelt und dann irgendwann kriegt das ja auch so ein Eigenleben, weißt du ja. Ich habe dann bei den Anrainern, als ich bei den Anrainern drehte und bei ihm so an der Bühne spielte, auch natürlich andere Kollegen kennengelernt, wie Rolf Berg zum Beispiel, der damals so, der war damals die Stimme von Peugeot seit Jahren und hatte auch Fernsehformate und so, das war einer der Großen, auch in der Werbewelt. Den Rolf habe ich damals angequatscht und gesagt, Emma, ich möchte auch mal irgendwie so mit Werbung und so, kennst du da nicht? Und dann hatte mir seine Agentur empfohlen, Cast a Voice damals, und dann habe ich mich da beworben und so wie es ist, ein halbes Jahr nichts gehört. Nichts. Und dann irgendwann kam dann so, ich habe meine ersten Demos aufgenommen bei dem Kollegen Andreas Denschke, Schauspieler und inzwischen Regisseur und Produzent, glaube ich. Der hatte so ein Karaoke, wir haben da immer Karaoke gesungen in seinem Keller und auf dieser Karaoke-Anlage haben wir die ersten Demos aufgenommen. Es hat aber gereicht. Es hat gereicht, musste offensichtlich nicht so super, super professionell sein. Und dann habe ich meinen ersten Job gemacht, da war der Rolf dabei. Und hat der Rolf mir so die Sachen vorgesprochen. Nee, pass auf, da musst du runtergehen, da musst du hochgehen.
Ach, wie schön, total, schon wieder so ein Mentor.
Ja, total.
Ach, das ist ja klasse.
Ja, total.
Aber das hat ja auch dann was damit zu tun, da sind wir dann auch wieder, du bist ja dann auch so ein Kandidat, der dann auch die Hilfe angenommen hat in dem Moment. Ne? Du hast dann nicht einfach nur die Hand ausgestreckt und gesagt, danke für die Adresse, tschüss, sondern du hast dann auch...
Danke für das Stichwort. Das ist total, das ist eins der wichtigsten Dinge überhaupt in meinem Leben, würde ich bezeichnen, um mal ein anderes Beispiel zu sagen, als ich so ganz viele private so, ach, die Beziehung nicht geklappt ist, wo soll ich hin, was soll ich machen, also irgendwie so sich so ein Loch auftat, war ich irgendwann mal eingeladen, weil ich eben in dieser Serie war, hat der WDR viel so, wir hatten Autogrammstunden und alles mögliche und dann haben wir so ein, sollte eine Staffel mitlaufen beim Köln-Marathon. 2003 oder irgendwie sowas. Und dann haben wir so einen Fernsehtermin gehabt irgendwo in irgendeinem Park, da im Bonner Verteiler. Und wo die gefilmt haben, ja, das ist die WDR-Staffel, da waren Leute aus den Anrainern und Lindenstraße und so. Und dann haben die das gedreht und so. Und dann, klar, haben die Leute alle so eine Runde um den Parkplatz gedreht, Kamera war aus und alle wieder in ein Auto gestiegen. Und so. Und ich habe gesagt, nee, ich mach das, ich will das wirklich mitmachen und so. Und bin dann mit den Profiläufern, die da auch da waren, die interviewt wurden, halt mitgelaufen. Oder ich dachte, ich könnte mitlaufen. Ich habe mich dann irgendwie echt nach 100 Metern abgehängt. Das war wie im Film. Ich war da ganz alleine so hinterher und dachte, boah, ich hatte schon so einen Hals, weil kein Schwein nach hinten geguckt hat. Weil ich mich nicht auskannte in diesem Wald. Und es fing an zu regnen und dann kam mir so eine Nordic Walking Truppe entgegen. So wie im Film.
So Nordic du Walking. So in voller Montur mit Nummer auf dem
Schild. Ja, ich so, hey, Türkei, wisst ihr, wo der Parkplatz ist und so. Der Typ, Kurt, der Typ war dann, ich meine, er hat auch sofort, der konnte immer gut reden. Also, Kurt hat irgendwie sofort so, ja, ich mach das und das und das und gab mir seine Karte und so und dachte so.
Im Wald?
Im Wald, ja. Und ich dachte so, das war jetzt auch, ich bin echt nach Hause gefahren und dachte, ich melde mich jetzt bei dir, das war irgendwie ein Zeichen. mich jetzt geleistet. Und daraus ist dann auch eine Zusammenarbeit entstanden. Also wir haben dann viel zusammen trainiert und so und waren auch lange Zeit sehr gut befreundet. Und solche Momente, genau wie diese, was ich sagte mit der Supervisorin zum Beispiel, die irgendwann mal, da war ich auch eingeladen und bei irgendeinem Presseevent beim Apollo Varieté, da war sie auch und da sagte sie diesen Satz irgendwie, ja, nur weil du das jetzt machst, heißt es ja noch lange nicht, dass du damit glücklich bist. Und dann gab sie mir auch ihre Karten und sagte, du, komm einfach mal vorbei, ich schenke dir die erste Stunde und dann kannst du auch mal kennenlernen, was ich mache. Wir kannten uns von vor 10 Jahren, weil die mal bei den Anrainern im Pressebüro saß, bevor sie studierte. Und diese Momente zu sehen und wahrzunehmen und dann wirklich ernst zu machen, das würde ich als... einfach nur für mich persönlich als einen großen Erfolg, dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das immer gesehen habe.
Ja, man muss sich ja auch selber mal wachrütteln und ab und zu sagen, bevor man sich selber nur denkt, oh, was hatte ich für ein Glück, das will ich ja fast keinem erzählen, dass ich da so viel Glück hatte und dann, weiß nicht, bei den Anrainern hast du gespielt und dann hast du das noch geschafft und dies noch gemacht. Man muss sich ja auch selber erstmal in die Position bringen, um Glück zu haben.
Ja, genau.
Irgendwie, ne? Das kommt ja nicht nur einfach...
Ich glaube
auch
nicht,
wenn man am Sonntag geboren ist, wie der Border.
Ja, genau. Bist du sonntags
geboren? Ich bin Sonntagskind.
Ich weiß nicht, ich bin dienstags geboren. Dienstagabend, naja, gut. Also normal.
Normalo.
Auch normalo. In Langerich. Ja, also ich glaube, Glück ist halt auch etwas, was man selber, was allen, für alle Leute da ist. Das ist auch nicht so irgendwie, ich bin natürlich immer, ich würde mich schon als Sonnenkind bezeichnen. Ich war immer so, ich bin der Zweitgeborene, ich war irgendwie, hatte es einfacher als mein Bruder, glaube ich, in vielen Dingen irgendwie, mir ist viel zugefallen, weil ich, wie ich sagte, Schauspiel und solche Sachen einfach irgendwie, für mich war auch Schule nie so, boah, das ist jetzt aber schwer und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Das war eher so, ja, ist ja kein Problem. Also ich habe das nie als Problem empfunden irgendwie oder als, weil ich einfach so war. Aber ich glaube, dass das allen Menschen zur Verfügung steht. Also jeder in seinem Umkreis. Man muss sich halt auch ein Stück weit rauswagen. Es ist halt auch die Frage, wie man so spirituell veranlagt ist. Ne? Ich hatte auch eine Zeit, wo ich mich sehr damit, mit solchen Sachen beschäftigt habe. Aber das ist ja auch, das weiß ja jeder irgendwie. Wenn man so ein bisschen dann auch mal die Hilfe zulässt und aufmacht und auch mal aufmacht für mögliche andere Varianten und nicht nur denkt so, pass auf, Schauspiel ist das, dann musst du dieses machen und jenes machen, genau wie Sprecher oder Künstler, sondern mal offen ist vielleicht, dass auch mal von außen mal eine Inspiration reinkommt, die dich vielleicht auf einen anderen Weg bringt.
Das hat ja alles was damit zu tun, welche Brille man gerade auch auf hat, ne? Ob man jetzt sagt, ich habe jetzt die in Anführungsstrichen Depri-Brille auf und sehe eh nur das Schlechte in allem. Ja. Oder suche ich jetzt wirklich das Licht am Ende des Tunnels? Wobei, das bedeutet meistens Tod. Ne? Das ist jetzt nicht das Beste.
Das Licht am Ende des Tunnels.
Ja, wo ist der schnellste Weg raus hier?
Über los, aber nicht ins Licht.
Springen wir doch nochmal zurück. Du bist dann nach München und hast dich mit dem... Ach so, ja. Oder springen wir wieder vorwärts. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir in der Zeit waren, nachdem du da im Wald dich verlaufen hattest.
Zeit ist auch nur so eine Konstante.
Eigentlich ist ja alles gleichzeitig. Du bist dann nach München und hast dich zum, ich weiß leider nicht mehr, wie sein Name war, aber der Amerikaner.
Der Amerikaner,
mit dem hast du dich getroffen. Und
voller, also das war geil, weil der hat mich zu Sachen gezwungen, die ich vorher nie gemacht hätte. Und das, ich bin da auch mehrfach über meinen Schatten gesprungen, ehrlich gesagt, in diesem Workshop. Wie viele.
Du hast ihn dann auch richtig gemacht, also du bist nicht nur vorbei und hast mit dem gequatscht, sondern hast den Workshop auch belegt, super.
Ja, ich bin dann auch jemand gewesen und auch immer noch in vielen Sachen, also... Wenn ich das mache, dann mache ich es auch voll. Also ich bin dann nicht nur da gewesen, sondern ich war mit dem auf Workshops in London, in Rom mehrfach. Wir hatten in Rom auch eine Show, also wir haben so einen Vorführabend gemacht mit Publikum und allem drum und dran. Und dann halt mehrfach auch in Los Angeles natürlich. Ne? Mhm. Also ich habe bei dem, ich weiß nicht, wie viele Workshops gemacht.
Aber das war dein Keil in der Tür, um dann auch in Amerika tatsächlich Fuß zu fassen, ja?
Das war so derjenige, mit dem oder in dessen Kurs bin ich das erste Mal nach Los Angeles. Ich war vorher schon mal in New York und so, kannte New York, aber Los Angeles kannte ich halt noch nicht.
Professioneller Ebene auch, kanntest du
New York oder nur? Also New York kannte ich nur so und hab's so lieben gelernt. Find's auch immer noch irgendwie interessanter und schöner als Los Angeles auf Dauer, glaube ich. Aber ich bin dann dadurch halt nach Los Angeles gegangen, weil ich da auch so eine Gruppe hatte von Leuten, die ich kannte. Also einen Schauspielkurs. Mhm. So, und bin dann da halt immer hingegangen. Ne? Hab dann da auch ein Mädel kennengelernt und so. Das war auch nur irgendwie, das hat den Übergang erleichtert, sagen wir mal so. Ja, und so bin ich dann da hängen geblieben. Aber der eigentliche Punkt war, ich hatte mich natürlich schon auch informiert, was braucht man, um in Amerika arbeiten zu können, also wie sind die Visa-Möglichkeiten, und hatte schon eine Anwältin in Amerika, die sich um solche Sachen gekümmert hat, und wir hatten eigentlich alles, wir hatten alles fertig. Und dann
da hatte der Carlos Lobe von erzählt, bei sich, er hat ja damals schon Javier Bardem synchronisiert und daher, deswegen hat er quasi den Stempel als Künstler bekommen und hat dann ein Visum bekommen. Was dann ähnlich bei dir?
Ja, bei mir, also so ein Visum hat immer zwei Seiten. Erstmal musst du nachweisen, dass du sozusagen zu den Besten gehörst. Ne? Ich meine, wenn du die Bedingungen liest in so einem Visum, dann steht da irgendwie, ja, hat schon mal einen Oscar oder ein Equivalent oder also ein Academy Award oder ein Emmy oder was auch immer. Und dann ist ja, knapp dran vorbei. Aber
ich habe den Marathon halb gelaufen. Nee, ich bin beim Bonner Verteiler verlaufen.
Beim Bonner Verteiler habe ich verlaufen.
Zählt
ja,
das?
Aber es hat natürlich geholfen, dass ich irgendwie 10 Jahre, also dass ich in Serien auch präsent war und dass ich Presseartikel hatte und solche Sachen. Sowas musst du halt vorweisen. Ja. Dass du einfach stattfindest. Weil es macht ja auch Sinn, irgendwie zu sagen, was willst du jetzt hier in Los Angeles? Du hast noch keinen einzigen Tag gedreht oder du warst noch nie vorm Mikrofon. Warum bist du jetzt hier? Also, wir haben schon genug. So, wir sind schon voll, danke.
Amerika ist
so. Ja, wir sind schon voll. Und das hatte ich, das war auch kein Problem. Und die zweite Seite ist halt auch ein konkretes Jobangebot. Das heißt, du brauchst einen Sponsor. Also entweder jemanden, der dir eine Rolle gibt oder einen Manager, der dich sponsort. Also sowas wie ein Vertrag, einfach einen Vertrag mit dir macht, ohne dass du natürlich ein Entgelt dafür kriegst bei einer Agentur oder einem Manager. Du bist einfach nur bei denen unter Vertrag. Und das ist ganz oft gescheitert, weil die waren alle interessiert, du bist halt in der Nische Deutscher. Ich hatte viele, die interessiert waren. Ich war auch bei vielen irgendwie zum Vorsprechen, haben gesagt, ja, kein Problem. Und als es dann zu dem Punkt kam von, ja, mit dem Visum ist alles klar, ich müsste mich jetzt sponsoren und so. Dann war immer so, oh, ja, keine Ahnung, wie, nein, das, nee, und danke, tut mir leid. Das war sehr traurig oft irgendwie, weil das so knapp immer davor war und ich bin wieder nach Hause, musste dann natürlich auch wieder nach Hause fliegen. Und es war irgendwie frustrierend. Bis ich, das ist wirklich eine lustige und wahre Geschichte, nach einem Workshop mit dem besagten Lehrer irgendwo, bei dem zu Hause war das. Ja, genau, es war bei ihm zu Hause am Pool, haben wir so eine Party gefeiert, der Workshop war vorbei. Und da waren auch andere Freunde von ihm irgendwie zu Gast und so, und wir haben mit einem gequatscht und wir haben irgendwie rumgealbert und irgendwie mit BHs rumgelaufen und so, und es war eine wilde Party irgendwie. Also, und ich habe mich mit diesem Evgeny, heißt er, sehr, sehr, sehr nett unterhalten, ohne dass wir haben nicht über das Business geredet. Es war einfach sehr, sehr nett. Und der fragte dann irgendwie eine Woche später, kriege ich von dem eine E-Mail, sagt er, ey, schick mir mal was von dir und so. Dann habe ich ihm was geschickt und dann am 4. Oktober 2008 kam dann eine E-Mail, da war ich in Deutschland wieder, nachdem ich wieder nach Deutschland musste und keinen Sponsor hatte, sagte er, ja, ich drehe ein Feature, ich drehe einen Film. Hast du Lust? Ich habe eine kleine Rolle, 3 oder 4 Drehtage, hast du Lust?
Ich so,
ja. Ist noch die Sache mit dem Sponsor und so. Da Evgeny aber aus der Ukraine kommt und in Israel aufgewachsen ist, kannte er das Thema und hat gesagt, ja, mach ich. Obwohl, das ist ein Gewerkschaftsprojekt, das ist in Amerika auch wieder anders. Das heißt, die müssen Strafe zahlen, wenn sie niemanden aus der Gewerkschaft nehmen. Wenn sie jetzt von außen jemanden...
Ihren Unions da, Writer
ja, Union, genau. Wenn du jemanden, das ist so ein, das nennt sich Theft Hardly. Du kannst also jemanden von außerhalb der Union reinnehmen sozusagen und ihn sozusagen in diesen Union-Status heben. Mhm. Weil er sonst nicht in dem Projekt arbeiten könnte. Das hat er für mich getan. Und dann ging das in rasender Geschwindigkeit. Ich hatte innerhalb von 2 Wochen das Visum irgendwie und war in Frankfurt in der Botschaft bei den Amerikanern. Es war wirklich wie im Traum. Es war alles, worauf ich hingearbeitet hatte über 3, 4 Jahre. Und dann ging das super schnell und dann stand ich echt 4 Wochen später dann in Amerika vor der Kamera. Als Drag Queen, muss man dazu sagen. Das war noch geiler.
Okay, das hat ja dann wieder, deswegen hast du das eben eingeworfen mit den BHs. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, du hast dich so professionell gegeben jedes Mal. Und
ich
dann
dachte auch nachher, Moment, hat der gedacht irgendwie, als ich bei mir da mit den BHs rumgelaufen sind, hat er wahrscheinlich gedacht, ja, ich glaube, der kann das. Ja, ich sehe das, der kann das. Also eine irre Geschichte. Wie das Leben so spielt. Und dann da war ich in der Gewerkschaft und war in Amerika.
Ach, du bleibst dann auch länger in dieser Gewerkschaft dran? Oder war das nur für dieses Projekt?
Du bist vor einmal drin, also damals, jetzt ist die, also damals gab es die Fernsehgewerkschaft, AFTRA war die Fernsehgewerkschaft, die hatten alle Fernsehserien und so unter sich und SAG war so Film halt, ne?
Screen Actors Guild.
Die Screen Actors Guild war alles, was Film war. Und die haben dann irgendwie, die sind dann zusammengekommen vor 10 Jahren oder so. Und jetzt ist das SAG-AFTRA halt, ne? Und damals, ich habe noch ein Beitrittsgebühren bezahlt, also wenn man denn in einem Projekt gearbeitet hat, sonst musst du Voucher sammeln, also Gutscheine, als wenn du irgendwo Background-Work machst, also als Komparser arbeitest irgendwie auf
so wie Payback-Coupons?
Ja, genau, wenn du genug davon hast, dann darfst du halt irgendwann beitreten.
Boah, kompliziert.
Das ist sehr kompliziert. Ja, ja, die sehen halt auch zu, dass irgendwie, dass nicht alle da, du kannst dich nicht einfach bewerben und reinkommen. Du musst halt auch irgendwie schon in Offshows gearbeitet haben. Und dann darüber hinaus musst du noch $2,500 zahlen. Ne? Das ist halt das Eintrittsgeld, was es damals gekostet hat. Dann noch irgendwie $1,500 für AFTRA.
Und du musst erstmal noch hinfliegen auch, ne?
Ja, genau. Du musst halt schon irgendwie ein bisschen Geld mitbringen, ne? Um dann da so. Aber dann bist du natürlich auch, SAG ist halt schon auch ein cooler Verein, ne? Das ist halt schon ein bisschen anders als hier. Also im Sinne von, wann du bezahlt, musst innerhalb von 30 Tagen bezahlt werden, würde niemand sich trauen, irgendwie dich später als 30 Tage zu bezahlen, weil sie dann Strafe zahlen müssen. Residuals, also ne, die Buyout-Rechte und sowas alles, das ist ja anders geregelt. Übrigens auch für Sprecher halt ganz anders geregelt. Ne?
Ja, das glaube ich. Dann ist der Stein langsam ins Rollen gekommen.
Genau.
Da. Oder recht schnell ins Rollen gekommen.
Ja, es ging dann recht schnell. Also es war das irgendwie, dann war ich lustigerweise in meiner Tonight Show zu Gast, irgendwie mit Jay Leno. Also nicht als Heiko, sondern ich habe mich als Deutschen engagiert für so ein St. Patrick's Day Sketch mit Bier natürlich.
Also als Schauspieler, ein
Deutscher. Ja, als Schauspieler. Mit Lederhosen. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich Lederhosen anhatte. Und dann hatte ich eine Managerin, die vorher Nein gesagt, aber jetzt Ja gesagt hat, weil ich ja irgendwie schon nicht, das war ja für die toll. Ich war in der SAG irgendwie, darum musste sie sich nicht mehr kümmern und ich hatte irgendwie alles.
All das, was vorher abschreckend war, hattest du jetzt?
War alles, ich hatte ein Visum und so. Und dann habe ich weiter mit dem Lehrer auch studiert und habe mich aber gleichzeitig halt einfach wirklich, habe eine groß angelegte Werbekampagne gemacht, irgendwie auch für Studios, Sprecher, weil ich wusste, in Los Angeles findest du halt alles, ne? Also gibt's halt auch einen Haufen von Deutschen und auch von deutschen Sprachproduktionen, sei es jetzt irgendwie in irgendwelchen Filmen, wo halt Hintergrund, also was man hier so Menge, Masse oder Ensemble nennt, ist ja da super bezahlt halt und du kriegst ja auch alle 3 Monate ein Stück von dem Erfolg des Films Lebenszeit auf Lebenszeit sozusagen.
Ja, das ist ein ganz interessantes Thema. Das ist natürlich, die Originaldinger werden viel höher dotiert natürlich als die Synchronisation dann leider nur, ne? Obwohl du als gerade in Computerspielen oder auch in Animationsserien denselben fast denselben Wert gibst. Ich sag mal so, wenn du eine Animationsserie wie Family Guy oder sowas oder Rick and Morty oder so machst, da ist ja viel Improvisation vor der Animation überhaupt im Schauspiel auch noch tätig. Und dann bist du natürlich später bei der Synchronisation ans Skript gebunden. aber trotzdem ist der Preisunterschied
immens, ja. Also auch die Wertschätzung halt, ne? Also dadurch sind die Voice-Over-Leute da natürlich auch an einem ganz anderen Stand. Hm. So, weil wenn du da natürlich irgendwie bei den großen Produktionen mitmachst, ich habe ja auch einige Deutsche kennengelernt, die das sozusagen seit den ersten Nazis über den Indiana Jones Film schon gesprochen haben und so, dann kannst du dir vorstellen, weil Indiana Jones ist ja auch das ist ja immer noch erfolgreich. Und das wird ja, ich weiß nicht, wie oft das läuft im Jahr auf der ganzen Welt und so. Und das ist natürlich sehr viel lukrativer, so. Und das ist ja ein großes Thema auch in Deutschland. Also nicht nur das, sondern auch bei Drehbuchautoren oder bei Schauspielern und so. Ich meine, klar, irgendjemand anders hat das mal gemacht und hat die Originalversion gesprochen, aber heißt das jetzt, dass der deutsche Sprecher irgendwie einmal abgegolten wird und so, weil man verbindet sich ja schon auch, das deutsche Publikum verbindet sich ja schon auch mit der Stimme.
Es gibt ja beispielsweise das Synchronforum, in dem sehr viele Fans der Synchronisation, der deutschen Synchronisation, sich gegenseitig austauschen, und ich höre immer wieder von Leuten, wenn ich denen erzähle, dass ich auch Synchronsprecher bin, dass sie sagen, oh ja, ich finde ja auch die Originalstimme von dem Schauspieler XY gar nicht so toll wie die Synchronsprecherstimme. Die finde ich viel schöner.
Das ist oft so. Und ja.
Das ist natürlich für die Branche ein großes Lob.
Ja, klar, irgendwie natürlich. Es ist ja auch, also ich meine, wie gesagt, es ist halt, manche Stimmen kannst du ja auch nicht mehr trennen von den Charakteren. Ne? Also ich meine, gut, die haben dann auch eine ganz andere Stellung halt, ne? In Deutschland. Aber es wird halt anders wertgeschätzt da. Und das hängt aber natürlich auch mit der Gewerkschaft zusammen. Das habe ich mir früher über solche Sachen nicht Gedanken gemacht, dass es in Amerika einfach auch anders läuft, weil zum Beispiel die Radio-Artists, die Leute, die früher live im Radio gespielt haben, Musik gespielt haben, die wurden halt eingeladen und dafür bezahlt, dass sie in so einer Radiosendung Musik gespielt haben, bis dann irgendwie die Technik fortschritt und sie sagte, pass mal auf, wir haben hier so ein neues Gerät, du spielst das heute so, und aber morgen musst du nicht mehr kommen. Ja. Ich sag, wie, morgen musst du nicht mehr kommen? Ja, wir haben das jetzt aufgenommen, wir spielen das jetzt morgen wieder. So. Ja, aber ich muss dir mal vorstellen, ja, du bist in der Situation, genauso war es ja. So, und genauso wie Leute wie Bette Davis und so gesagt haben, irgendwann, pass mal auf, du zahlst mir meinetwegen 5 Millionen und so, aber ihr macht 250 Millionen mit dem Ding so. Und so, da gab es so ein paar Ikonen, die halt gesagt haben, nee, so läuft das nicht. Und die haben dann angefangen, diese Gewerkschaft mitzuorganisieren, sagen, ich möchte, dass die Künstler einen fairen Anteil an dem kommerziellen Erfolg des Produkts bekommen.
Wäre sowas in Deutschland irgendwie auch umzusetzen? Ich meine, du hast natürlich jetzt die GEMA oder die GVL, die sowas vielleicht so ein bisschen überwacht.
Oder ein Berufsverband für Film- und Fernsehschaffende halt, gibt's halt. Genau. Ne? Es ist ein langer Weg, weil die Produzenten natürlich sagen, nein. Es gibt erste Verträge, auch mit dem Fernsehen halt, ne? Mit, ich kann es jetzt nicht auswendig sagen, aber ich weiß, dass es erste Verträge gibt halt mit Produzenten, die sozusagen die künstlerisch Schaffenden an dem Projekt, auch an dem kommerziellen Erfolg und an den Verwertungen, die nachher folgen, beteiligen. So, aber das steckt noch in den Kinderschuhen.
Ja.
Da ist das so, dass die SAG, also wenn die den Laden zumachen, dann läuft nichts mehr. Also es sind, ich glaube, über 100.000 Mitglieder halt. Also es ist halt schon eine schlagkräftige Gewerkschaft irgendwie. Und wenn die streiken oder wenn das irgendwie, wenn die den Laden dicht machen, dann läuft auch nichts mehr.
Ja, da gibt's ja dann Leute wie Jerry Seinfeld, der hätte sich schon vor 20 Jahren schon zur Ruhe setzen können,
ja.
Weil er weiß, Seinfeld wird immer weiterlaufen, er kriegt immer wieder die Royalties davon.
Ganz
das
genau.
Ist natürlich hier leider nicht so das Vergleichbares, gibt's hier leider nicht.
Wenn zum Beispiel das, was ich gemacht habe, 10 Jahre in so einer Serie zu spielen, 400 Episoden, das wäre in Amerika anders gelaufen. Mhm. Also auch wenn es eine kleine, in Anführungszeichen, kleine Serie war, aber es ist ja dennoch lange im Fernsehen gelaufen, ne? Das wäre es heute auch anders, was das angeht.
Ja, ja.
Ja, klar.
Ich habe das auch mal gehört, dass es tatsächlich in Hollywood wirklich auch einen Markt für deutsche Sprecher gibt. Du hast das da
definitiv, ja,
vor Ort wirklich, klar, auch gesehen, ja?
Ja, natürlich. Also es gibt viel, was also im E-Learning- und Image-Trim-Bereich einfach praktikabler ist für die Leute da, weil einfach das Pool an ausländischen Sprechern, fremdsprachigen Leuten da sehr viel größer ist und man das vor Ort einfach direkt alles auf allen möglichen Sprachen machen kann. Mhm. So, ne? Es gibt Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, die halt ihre Sachen dann direkt auf Spanisch, Französisch machen, klar auf Englisch und so und dann auf Deutsch auch. Und da kann man eigentlich auch ganz gut überleben irgendwie als Deutscher, wenn man das so kann. Also ich meine, es gibt auch viel, wie gesagt, es gibt viele, die ich da kennengelernt habe, die halt auch Sprecher sind oder Sprecherinnen, die aber mehr so einen Lebenslauf haben wie von irgendwie, ja, sie können halt Deutsch sprechen. Oder ich habe mal vor dem Mikrofon mit Leuten gestanden, das ist eigentlich auch geil, es war, ich weiß gar nicht mehr, welchen Film das war. Also ich habe irgendwann mal angefangen, halt auch Background für so Filme zu machen und dann Da waren auch Amerikaner dabei, die aber auch in diesem deutschen, also da gibt es dann immer eine Loop Group, nennen die sich, so ein ADR-Coordinator, der dann so eine Gruppe von Leuten zusammenstellt, also Fox oder irgendjemand, Warner Brothers, sagt denen dann, pass auf, das ist, der Film dreht sich um das, wir brauchen 5 Deutsche, 10 Spanier und so und 3 Leute, die vielleicht auch aus Armenien kommen zum Beispiel, also einen armenischen Film. Findest du alles, du findest jegliche Dialekte aus allen möglichen Herrenländern, findest du alles in Los Angeles. Der stellt das dann zusammen und in dem deutschen Pool waren es immer auch so ein paar Leute, die so, wenn ich dann so, wenn man so als Native Deutscher, die fragt, sagen, ja, wir haben irgendwie mal, mein Vater, ich bin in Frankfurt geboren. Ja,
mein Opa ist in Würzburg stationiert.
Ja, in Deutschland würde sofort eher sagen, ja, ich glaube schon, du hast ein bisschen Akzent, oder? Da ist so, die sind nett, die sind professionell, sprechen gut genug Deutsch, also... What's the problem? Das ist kein Problem. Und dann stehst du da, also typische Ensemble, Menge, Masse und so, irgendwelche Leute, die am Fluss spielen und so. Und der so, hey, was soll ich sagen, was soll ich sagen? Und so, ich sag, ja, keine Ahnung, waren so Kanus. Ich sag, hier, bring mir mal das Kano. Und so, dann fahren wir auf den Fluss und so. Und das Einzige, was in der Szene immer gesagt hat, hey, Kano. Und ihr sagt, ja, okay. So, okay, dafür kriegt er jetzt auch alle 3 Monate Geld von Fox. Ja, und das war einfach nur lustig. Also ich will ihn nicht, ne? War total nett.
Aber man sieht es ja immer wieder in Filmen, dass man denkt, der soll Deutsch, hätte der nicht wenigstens einen Deutschen wirklich vors Mikrofon oder vor die Kamera stellen können? Ne? Wissen die nicht, dass wir hier manchmal irgendwie uns auf die Stirn klatschen mit der Hand? Bei solchen?
Doch, das wissen die, aber es ist ihnen egal. Also es ist ihnen wirklich egal. Es ist ja auch oft so, dass es auch ein schönes Beispiel ist, Kiefer Sutherland, der ja nun irgendwie weltbekannt mit 24 irgendwie, also er war vorher doch schon bekannt, aber das ist ja nur wirklich eine super erfolgreiche Serie gewesen und in einer der letzten Staffeln spielt er undercover einen deutschen Agenten oder sagt, ich muss jetzt einen deutschen Agenten, der einen Russen irgendwie treffen soll und er sagt, es ist aber unheimlich wichtig, dass ich wirklich akzentfrei gut Deutsch...
Am Parkplatz mit dem Auto,
ich muss jetzt wirklich gut Deutsch sprechen, weil er mich sonst umbringt und so. Da kommt er natürlich mit dem Audi vorgefahren, klar. Da hat der Russe schon mal gedacht, okay, das muss ein Deutscher sein, der hat fetten Audi. So eine doofe Brille auf. Auf und so und dann der Russe in wirklich gebrochenem Deutsch sagt, ja, wo kommst du, also der Russe war definitiv irgendwie, okay, der hatte einen russischen Akzent, aber der war authentisch.
Grammatik war alles gut
und dann sollte er sagen, wo kommst du her und so, und dann sagt Kiefer Sutherland irgendwie, ich komme aus Bremen. Und dann schneiden die wieder so auf den Russen, der sagte, ja, okay, der ist ein echter Deutscher.
Eigentlich hätte ihn sofort erschießen müssen. Aber das war total geil.
Ja, oder das wenn bei Die Hard Hans Gruber sagt, auch, genau. Schieß den Fenster. Und du denkst, ey, das ist ja der deutsche Bösewicht überhaupt.
Aber ich muss sagen, das verstehe ich wirklich nicht. Weil andere, zum Beispiel, ich habe einmal an die eine der geilsten Produktionen war, David Ayer hat Regie gemacht für Fury, Brad Pitt Film. Mhm. Mit, also
Shia LaBeouf und so, ne?
Shia LaBeouf, mhm. Genau, also mit deutschen Panzern und sowas. Da habe ich dann da gibt es so eine Szene mit einem Tigerpanzer und so. Und dann hörst du diesen Tiger Commander in dem Panzer, das bin ich.
Ach cool.
Ja, also da waren aber auch ein Haufen Deutsche irgendwie und der Sounddesigner war halt da irgendwie schon 5 Oscars gewonnen, ein Schwede. Da haben wir draußen aufgenommen, der hatte auch echte Funkgeräte aus den Panzern und so, also der war, und die waren
mega.
Extrem genau, was das angeht, die wollten echte Leute haben, oder Cosmos, Spacetime Odyssey, habe ich mal gemacht, das ist so eine Fox-Serie, da ging es darum, Einsteins Vater zu sprechen. Und dann hatten die, was ich auch nicht wusste irgendwie, da wusste einer, der hatte einen schwäbischen Akzent. Dann haben die jemanden, dann haben die jemanden gefunden, der mir das vorgesprochen hat. Also ich habe die Rolle dann bekommen und dann habe ich Audiodateien bekommen von jemandem, der halt aus der Ecke kam. So.
Also weil du als longerischer Junge ja nicht unbedingt.
Schwäbisch halt, ne? Aber das gibt's halt auch. Also es hängt immer von den Leuten ab. Es gibt Leute, die sind da super, super genau und andere, die sagen, ja, passt schon. Irgendwo im Hintergrund, ich meine, wahrscheinlich ist es auch oft egal, ne? Also jetzt, ich habe bei X-Men mitgesprochen. Aber das hört sich immer so toll an, aber sind halt hier eine typische Ensemble-Szene, ne? Weil die in Berlin in irgendeiner Bar sind und irgendwelche Barkeeper sagen, willst du noch einen oder so, oder links und rechts in der Bar halt
so weit runtergemischt, ja, ja.
So weit runtergemischt wird, dass es in der Tat egal ist, ob jetzt jemand Akzente hat oder nicht. So, sind keine gefeaturten Stimmen oder so. Ne?
Aber darf ich fragen, gibt es denn da noch regelmäßig Tantiemen für dann, wenn du da einmal mitgemacht hast? Auch wenn du jetzt nicht mehr aktiv
bist. Bis zum heutigen Tag, ja. Ich würde mir wünschen,
ist ja richtig so.
Ja. Ja, ich krieg immer noch Schecks, da steht X-Men drauf. Ist eigentlich geil. Ist nicht viel Geld, aber immerhin.
Und Schwäbische Einstein.
Genau, Schwäbische Einstein. Nee, von denen habe ich schon lange nichts mehr bekommen. Muss ich mal nachgucken. Die bescheißen mich bestimmt.
Nein. Will keiner mehr gucken.
Nee, aber Fury zum Beispiel. Fury ist offensichtlich super gelaufen, läuft immer noch. Also Fury ist ganz weit oben.
Cool.
Ja.
Wie bist du denn dann ans Puppenspiel gekommen?
Puppenspiel bin ich gekommen, weil mich das auch immer interessiert hat. Ich habe hier in Deutschland schon irgendwie ich hatte ja eine kleine Wohnung im Angelsviertel und auch ein Studio da und habe dann irgendwie so auch aus Langeweile irgendwie angefangen, mit Puppen vor der Kamera zu spielen.
Nach Amerika oder vor
Amerika? Vor Amerika. Mhm. Und in Amerika dann habe ich diverse, also ganz Los Angeles ist ja auch die Welthauptstadt von Workshops, was ja hier leider auch nicht so verbreitet ist irgendwie. Workshops für alles Mögliche, auch vom Mikrosprechen, also in unterschiedlichen Genres. Und da habe ich einen Impro-Workshop gemacht mit einer Kollegin, mit der ich bis heute befreundet bin. Die kam irgendwann mal um die Ecke und sagte, ey, da hat eine Puppet School aufgemacht und so. Einer von den Muppets hat eine Schule aufgemacht. Hast du Bock? Ich sag, klar. Ich sag, geil. Natürlich, Muppets und so. Michael Earl. Und dann sind wir dahin. Und 35 Jahre Muppet-Veteran halt, ne? Und Sesamstraße und so. Und das ist bis heute der Kurs, der Anfangskurs, wo ich habe noch nie so viel Tränen gelacht irgendwie in irgendeinem Workshop und war noch nie so glücklich wie in diesem Workshop. Das werde ich nie vergessen. Wie der das erste Mal irgendwie vor so einem, was ist auch so ein ganz normaler Fernseher halt, aber da liegen dann Puppen und so und dann jemand wie der Michael nimmt dann so eine Puppe in die Hand und hält die vor die Kamera und du denkst so, faszinierend.
Da steht die Figur.
Da steht die Figur. Da ist die Figur. Und dann ist mir klar geworden, dass mir das eigentlich ja total nahe liegt. Also ich habe immer schon Klavier gespielt. Also ich war mit den Fingern arbeiten und mit der Stimme sowieso und Schauspiel. Also es war eine gute Kombination von dem, was ich eh schon machte. So, und dann aber auch wieder zu dem Thema, ob man das dann weitermacht oder nicht. Ich meine, das ist halt auch keine Ausbildung, wenn du so willst. Also kannst du Puppenspiel studieren und so, aber das garantiert dir ja auch nicht, dass du dann nachher irgendwie einen Job findest oder so.
Nee, klar, man kann natürlich sagen, ja, okay, nehme ich mit, schreibe ich mir aufs Resümee, bams, okay, genau, cool, hab ich einmal gemacht, Grundkurs. Genau. Oder man ist dafür wirklich fasziniert und denkt sich, boah, das ist eine geile Möglichkeit, wie du es dann.
Genau, und das, so haben wir das halt dann gemacht. Es gab so zwei, drei Leute, die gesagt haben, wir wollen das weiterverfolgen. Wir haben bei dem so einen Anfänger, Intermediate und fortgeschrittenen Kurs gemacht und so und haben dann irgendwie dann hat er so ein Musical geschrieben, was wir dann zweimal aufgeführt haben. Da habe ich dann die Hauptrolle auch gespielt und gesungen.
Cool.
Mit der Puppe. Mit Keiko Agena übrigens, die eine von den Gilmore Girls.
Ach.
Ja, das war meine Partnerin. Auf jeden Fall waren da viele auch, also Leute, die Sachen animiert haben in solchen Kursen, Leute, die sich weiterbilden wollten, auch von Disney oder so.
Es waren, die dann einfach die Puppen so genommen haben, um
die auch mal, die wollten mal zum Beispiel, ja, für die war das, für so Zeichner war das auch interessant, mal so einen Puppenspielkurs zu machen, um mal zu sehen, wie bewegt sich sowas so, also als Erweiterung halt. Und halt natürlich auch Schauspieler. Ja, und dann, wie gesagt, eine von denen, die auch gesagt haben, wir machen das weiter, sagt dann, oh, hier, ein Freund, ein Kollege von mir hat Regie studiert, der hat einen Wettbewerb gewonnen und der darf jetzt für eins von dem neuen Foo Fighters Album eins der Videos drehen und der möchte was mit Puppen drehen.
Geil.
Hast du Bock mitzumachen? Ja, klar, natürlich. So, und dann haben wir das gemacht. So,
aber liegt das wirklich, ist das vielleicht auch dieser Los Angeles Zauber, dass man da gar nicht... Man kommt gar nicht drum rum, irgendwo rein zu stolpern? Oder ist das
ja, wenn man offen, also es ist halt auch irgendwie, man muss halt schon auch offen dafür sein. Mhm. Also ich glaube, wenn man nichts, sagen wir mal so, ich habe auch immer wieder Leute getroffen, die mich dann gefragt haben, pass mal auf, du, ich, auch Deutsche, ne, die gesagt haben, ich würde auch gerne mal sprechen und so, du machst da so viele Sprechersachen und so, ne. Und dann hörst du nachher raus und ich sage, wie lang bist du denn schon hier? Ja, 10 Jahre. Ich sage, du hast in 10 Jahren dich nie bei einem Studio beworben oder nie mal geguckt, welches Studio macht deutsche Sprachaufnahmen in so einer Stadt, dann kann es ja nicht so dringend sein irgendwie.
Ja, oder sie sind
das
noch
Erste,
in so einem...
Das Erste, was ich gemacht habe, ist so, also... Ist
oder sie sind noch gefangen in diesem Mindset, das du hattest von Anfang an bei den anderen.
Kann auch sein. Ne? Das aber ich wusste halt irgendwie so diese
aber
Magie.
Aber da war diese Flamme, ja.
Ich wusste, okay, ich habe jetzt irgendwie gedreht, aber ich muss halt auch meinen Alltag bestreiten, ne? Mhm. Ist nicht immer irgendwie, klar, in Los Angeles kann alles passieren, ne? Du kannst von 0 auf 100, du kannst da hindümpeln, du kannst da irgendwie, es kann nichts passieren, es ist halt, also unterschiedlich, ne? Es ist halt die Stadt dafür, für ganz unterschiedliche Lebensläufe. Aber ich wusste halt, okay, das ist dann halt ein Standbein, was ich kenne, auch aus Deutschland kenne. Es gibt, also ich habe mir natürlich die Studios rausgesucht, die auf Deutsch synchronisiert haben. Mhm. Also synchronisiert oder halt andere deutsche Sprachproduktionen gemacht haben.
Ne? Wie hast du denn da gewohnt?
Ich habe erstmal quasi zur Untermiete gewohnt bei einem Mädel, das nachher den Kameramann von Quentin Tarantino geheiratet hat.
Of course she did,
natürlich. Ja. Super schön in Los Feliz, das ist so zwischen Silver Lake und Hollywood, sehr schön gelegen. Und dann wollte ich unbedingt in dieser Gegend bleiben, weil das echt eine schöne Gegend ist in Los Angeles. Also eine Viertelstunde von dem Hollywood sein, von diesem Observatorium. Wer es kennt, ist eine schöne Ecke. Und dann
Griffith Park.
Griffith Park, genau. Ja, eigentlich habe ich direkt am Griffith Park gewohnt. Jedenfalls auch sowas. Ich war halt immer so, ja, ich hatte eine eigene Wohnung. Ich habe mit meiner Freundin damals zusammen gewohnt. Und es war alles immer so clean und alles super und so. Und ich wollte mal in einer WG wohnen und bin dann in eine WG gezogen. Und fand es auch geil, dass wir keine Waschmaschine hatten oder dass ich zum Waschsalon gehen musste. Ich fand das 5 Jahre geil und dann scheiße. Ja. So. Und hab dann ein super schönes Haus gefunden. Auch also irgendwie über Craigslist, wie so viele da. Das waren 3 Mädels und so. Und die eine ist ausgezogen und ich habe dann das Zimmer da gemietet. Und da habe ich dann die ganze Zeit gewohnt. Und ich hatte Glück, dass die irgendwie sich, das war ein Haus aus den 30er Jahren, dass die sich überhaupt nicht für das Haus interessiert haben, also auch für die Ausstattung oder so. Und ich konnte eigentlich alles so zu meinem machen. Mhm. Da war zum Beispiel ein riesen Essraum, das war nur so ein Durchgang. Es ist nicht alle nur durchgelaufen durch das Zimmer, stand keine Möbel, nichts und so. Und ich habe dann einmal einen Tisch, so einen geilen Typen, auch wieder typisch Los Angeles, am Flohmarkt einen Typen kennengelernt, der früher Polizist in New York war, dann Schreiner gelernt hat, jetzt auch einen Podcast hat und 2 Fernsehsendungen schon hatte und so und Möbel baut so nebenher und der hat mir dann irgendwie Möbel gebaut. Das ist ein geiler Typ. John D. Resta. Naja, und dann so, dann habe ich da gewohnt. Das war auch lange Zeit super, bis dann irgendwann auch, als ich dann auch meine jetzige Frau kennenlernte und so, irgendwann diese WG-Zeit auch vorbei war.
Du hast sie damals in Amerika kennengelernt?
Nein, in Deutschland.
Ah, okay.
Ja.
Ja, lass uns doch da mal gerade, ich weiß, wir überspringen jetzt ganz viel, wenn wir das jetzt sagen, aber ja, wie und warum bist du denn dann zurückgekehrt?
Also im Laufe der Zeit ist natürlich der Alltag da und so ein bisschen so dieser Anfangsenthusiasmus weicht natürlich auch einfach im Alltag so, dass man sagt, ja okay, also Leute sagen, boah geil, bei euch scheint immer die Sonne und du sagst, ja, okay, ist halt, nach 5 Jahren ist das auch nichts Neues mehr so, dass immer die Sonne scheint. Ne? Und lustigerweise hätte ich ganz am Anfang gesagt, ich bin zu 100% Amerikaner, ich komme nie wieder. Und im Laufe der Zeit merkst du, dass doch gewisse Dinge in dir irgendwie auch, oder ich habe das gemerkt, deutsch sind.
So. Hättest du oder hast du einen amerikanischen Pass beantragt?
Nein.
Hättest du das machen können?
Nee. Ich hätte erstmal, ich bin ja zweimal abgelehnt worden, auch für eine Green Card. Ich habe mich für eine Green Card beworben, habe die aber nicht bekommen. Der Frust um diese Geschichten spielt auch da rein, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mich hier anzubiedern. Wenn ihr mich nicht wollt, dann fuck you. Mhm. Genau. Ist so. Und aber auch der Wunsch halt, also gut, ich habe meine Frau kennengelernt und erstmal gesagt, komm, ich bin in Amerika und du hier, es wird nichts und so. Und dann haben wir uns wieder getroffen und irgendwie waren wir für, kann man nicht anders sagen, waren wir füreinander bestimmt, es sollte so sein. So, und dann haben wir da geheiratet, am Strand von Malibu, ganz romantisch. Im kleinen Kreis mit 10 Leuten und irgendwie dachte ich dann, okay, jetzt bekomme ich eine Green Card und du kommst hier hin. Das hat aber alles nicht funktioniert und dann ist natürlich dieses Getrennte war am Anfang sogar, glaube ich, ganz förderlich, weil wir Zeit hatten, uns irgendwie aus der Entfernung kennenzulernen. Aber irgendwann muss man halt eine Entscheidung treffen halt. Ja. Dann wollte ich Familie haben. Gut, dann wusste ich halt, Familie in Los Angeles, Geld, das und das, irgendwie war das nicht das richtige Pflaster für den Lebensabschnitt. Es war das richtige Pflaster, um da alleine hinzugehen, um meinen Traum zu verwirklichen. Aber jetzt den nächsten Schritt zu gehen, Vater zu werden und Familie und so, dafür war das nicht mehr das richtige Pflaster.
Wie alt warst du denn da in dem Moment dann?
Als ich gegangen bin?
Ja, genau. Oder? Als du dir diese Gedanken gemacht hast und als du dann gesagt hast, jetzt packe ich
langsam. Also auch schon, das ist immer so eine, ich würde sagen, so eine Grauzone, so eine Übergangszeit von 3-4 Jahren, aber Anfang 40 würde ich sagen. Mhm. So, ich weiß auch noch, so die eine der letzten, so schräg gegenüber, also ist dann jemand eingezogen, der auch Deutscher war, also ich war an der Mülltonne und der war an der Mülltonne und der kam dann auf mich zu und hatte so einen fetten deutschen Akzent, so ein älterer Herr, so 60 und so und sagte, hello, my name is Jan, I'm the new neighbor und so, ich sag, Jan, du hast dich Deutsch an. Sagt er, ja, doch, du auch, ja. Der leitete die Filmschule, diese Los Angeles Film Academy irgendwie dann. Ja, ein geiler Typ. Hat auch hier in Deutschland Filmhochschulen geleitet und so, hat mich dann eingeladen und so. Und der irgendwann mal, ein absoluter Weinkenner, beim Abendessen gesagt, sagt, Heiko, du bist jetzt auch 40 und so. Was ist denn jetzt mit Familie? Jetzt musst du auch mal Butter bei die Fische und so. Und jetzt kannst du nicht hier in der WG wohnen und so. Jetzt mach mal so. Ich war so, okay, Papa.
Ja, Mülltonnen-Papa von gegenüber.
Ja, ja, aber irgendwie hat es mich auch getroffen. Also es hat irgendwas in mir bewegt. Und ich sage, pass auf, wir machen das jetzt nicht weiter. Wir treffen jetzt eine Entscheidung. Eigentlich wollten wir immer, dass unsere Tochter hier in Köln oder in Deutschland zur Welt kommt, weil Amerika bedeutet halt irgendwie Krankenversicherung plus dann noch irgendwie Kreditkarte und extra. Und wenn die Geburt nicht ganz so läuft, wie du das vorstellst, dann musst du nochmal extra bezahlen und solche, also so die ganzen Horrorgeschichten, die stimmen ja auch irgendwie zum Teil. Und dann war sie hier geboren und Großeltern sind hier, also von beiden Seiten und so. Und dann war das eine Entscheidung von 2 Minuten. Ich gehe jetzt nicht mehr mit dem Kind noch für die restlich verbleibenden 2 Jahre, die mein Visum noch gilt, nach Amerika. Und wir versuchen jetzt da, sondern wir bleiben jetzt hier, auch wegen der Familie. Und ich habe auch nie wieder zurückgeblickt, ehrlich gesagt.
Weil du dann aber auch hier schnell wieder Fuß fassen konntest.
Ich konnte hier relativ, also ich hatte natürlich die Verbindungen von früher halt und ich konnte relativ schnell wieder Fuß fassen, ja. Kennst das ja, ich habe gedacht, oh, bei dem Studio war ich irgendwie geschätzte 100 Mal im Jahr und ja und komm vorbei und klar und so und dann nichts, so, weil sich einfach der Sprecherpool verändert hat oder einfach andere Leute so, die Sachen gemacht haben.
Andere Disponenten oder Aufnahmeleiterinnen, Leiter.
Ja, wie heißt dieser komische Typ? Louis Friedemann Thiele oder so, ne? Schöne Grüße. So wie es halt ist, ne? Man wird halt auch älter. Ich war ja dann auch mit 40er und nicht mehr irgendwie 30er, der irgendwie so die jungen Sachen gesprochen hat, sondern ich war auch, war in einem anderen Genre irgendwie und es waren andere Leute da. Mhm. Dann musste ich auch erstmal zurechtkommen, klar. So, und dann kam halt, ich jetzt bei der Splendid zum Beispiel, diese Regiesache war schon, bevor ich in dem Jahr, als ich nach Amerika ging, war das erste Angebot da, sind die auf mich zugekommen und wollten, dass ich Regie mache bei denen. Da habe ich gesagt, nee, das würde ich super gerne machen, aber ich gehe jetzt nach Amerika. Mhm. Also wir haben das dann quasi um 10 Jahre verschoben, dass dann diese Seite noch
dazu kam. Ich melde mich in 10 Jahren nochmal.
Ich melde mich in 10 Jahren
nochmal, genau.
Ja, ja.
Und jetzt machst du häufig Synchronregie.
Genau.
Wie fühlst du dich denn da?
Super.
Fühlst du dich da wohl in dem?
Ich fühle mich da super. Also ich finde das, für mich ist das, ich bin ja auch Autor, also Dialogbuchautor, ne? Und das ist so ein bisschen, das knüpft so an die Zeiten an, wo ich Jura studiert habe und Hausarbeiten geschrieben habe und so ein guter Schüler war.
Jetzt für Synchronbücher meinst du?
Für Synchronbücher, das, okay, weil das halt viel Fleißarbeit ist irgendwie und viel klein-klein.
Das ist für Leute, die das nicht kennen, du bekommst die Rohübersetzung von einem Film und du musst den dann auf Synchron
auf Lippe schreiben.
Auf Lippe schreiben, in Anführungsstrichen.
Ja, genau. Genau.
Damit, wenn der Schauspieler im Film nicht sagt, du blödes, you fucking asshole, dass du nicht sagst, du Dummkopf, sondern das ist halt
du
schon irgendwie...
Fickendes Arschloch.
Fickendes Arschloch.
Kann man ja rausschneiden, oder?
Ja, genau.
Du wirst lachen, da gibt es ja viele Stilblüten sozusagen, die in so Synchronbüchern auftauchen. Ja, das macht mir allein super Spaß und aber auch das Ganze mal von der anderen Seite zu sehen halt. Also auch von irgendwie, ich wusste, dass ich das kann, also dass ich dann ein Gefühl für habe irgendwie. Und es war für mich super spannend, auch mal auf die andere Seite zu gehen.
Ich habe das jetzt auch gemacht dieses Jahr, schon öfter mal.
Ja.
Ich habe das dieses Jahr auch schon mal gemacht bei 1-2 Projekten Synchronregie. Und ich hatte zuerst Bedenken, dass ich vielleicht denken würde, jetzt nicht egoistisch, aber ich denke würde, ach jetzt, ich will aber lieber auch vors Mikrofon, weil ich bin ja eigentlich Sprecher. Nö. Aber im Gegenteil, ich fand es so toll, dann das anders zu formen.
Sagen wir mal so, letztendlich entscheidet die Rolle, ne? Wenn du jetzt wirklich wie Faust aufs Auge passt für eine Rolle und so. Und ich aber auch Regie mache, da habe ich nichts dagegen, das zu sprechen, aber ich muss jetzt nicht in jedem Projekt auch mitsprechen, weil ich das auch hätte sprechen können oder so. Ganz im Gegenteil, ist eher lästig irgendwie, so, weil ich wechsle da nicht gern zu die Rollen in so einem Projekt.
Mir hilft es unheimlich, das habe ich schon häufiger erwähnt, mir hilft es mittlerweile so sehr, dass ich die Sprecherkollegen und Kolleginnen kenne, die meine Partnerrollen dann vielleicht, mit denen ich dann Stimmen, mit denen ich dann Szenen zusammen habe. Wenn ich dann höre, hey, da spricht XY, Sprecherin oder Sprecher, dann denke ich, oh Mensch, klasse, mit ihr oder mit ihm zusammen. Und nicht, ich wollte aber eigentlich die Hauptrolle. Ja. Sondern, nee, ach, jetzt spreche ich mit ihm zusammen, toll. Ja. Und der klingt auch so toll in der Rolle und ich kann dann mich vielleicht dranhängen. Das muss man natürlich auch erstmal lernen, aber das hat auf jeden Fall sehr geholfen, das Element, die Leute kennenzulernen. Und du lernst ja jetzt auch dann als Regisseur jetzt schon.
es ist auch irgendwie so ein, wie so ein, also klar, ich weiß nicht, das ist ein anderer Alterslebensabschnitt so ein bisschen, der halt anfängt, ne? Also ich spreche immer noch, aber irgendwie ist das eine schöne Ergänzung jetzt auch, irgendwie mal das Ganze von der anderen Seite zu betrachten.
Lass mich doch noch ganz kurz, bevor uns die Zeit wegläuft, ich wollte noch unbedingt eine Sache ansprechen. Da haben wir uns schon mal so im Studio locker drüber unterhalten.
Du hast
eine Zeit lang mal in Amerika auch wieder so Reisedokus gemacht, ja?
Ja.
Als Moderator tatsächlich. Ja. War das auf Englisch oder auf Deutsch?
Auf Deutsch.
Wir sprachen da nämlich davon, dass ich auch mal in Amerika gewohnt habe, in Louisiana.
Genau.
In den Südstaaten. Und du hast ja auch viel in den Südstaaten, allerdings eher Tennessee und so.
Genau.
Diese Dokus gedreht.
Ja, in Louisiana war die Heike, das ist eine Kollegin aus New York, die auch viel spricht.
Heike und Heike.
Ja, wir haben das, genau, wir waren die. Du, ich hatte mal was für die gemacht, das hieß damals Discover America. Das war die offizielle, ist es immer noch, die offizielle Webseite der Amerikaner. Unter Obama ist das, vorher hatten die Staaten alle einzelne Websites für US-Tourism. Mhm. Die haben alle einzelne Werbung gemacht. Die wollten eine gebündelte US-Webseite haben, das war dann Discover America. Heute heißt es Visit the USA. Und für die hatte ich schon mal was gesprochen, links und rechts und so. Irgendwann kam dann ein Produzent von denen auf mich zu und sagte, du machst auch was vor der Kamera, sagt er, kannst du nicht moderieren? Ich sage, ich habe noch nie moderiert, aber ich probiere es. Ja, wir brauchen Leute, die so zwei, drei Minuten Clips, du kriegst sozusagen von jetzt, von Phoenix, Arizona zum Beispiel. Phoenix, Arizona macht ein Video für deutsche Touristen. Und Phoenix möchte gerne das und das und das und das aus der Stadt halt drin haben und so. Und das ganze Ding ist 3 Minuten. Dann war es mein Job sozusagen, das auf Deutsch umzusetzen, zu sagen, okay, wir machen die Begrüßung in der Wüste irgendwie vor so einem Suaro.
Du warst also auch so ein bisschen Produzent und hast das mit
geregelt. Ja, also inhaltlich sozusagen habe ich Ratschläge gegeben, redaktionell halt, wie setzen wir das um? Also was würde ich jetzt on-camera machen und was würde ich nur einfach als Voice-Over machen, sodass man so viel wie möglich einfach nur sieht und die Stimme dazu hört oder so. Das habe ich halt mitentschieden. Und das habe ich dann gemacht. Das war auch wieder irgendwie so, ja, wir machen mal ein Video und so. Und das war in Virginia Beach, war das erste Video. Und da war niemand von Virginia Beach da, was ich bis heute nicht verstehe. Die haben so für so ein Video bezahlt und keiner von der Stadt war da.
Wir müssen einfach machen,
was wir. Ach so, jetzt müssen wir da noch in den Park und so und am Strand drehen und so. Und da hatte ich einen super netten Kameramann da, der auch Ton gemacht hat. Alles One-Man-Show irgendwie. Arnaud Muller aus New York, auch ein Franzose, der da lebte. Geiler Typ. Der immer die neuesten, geilsten Kameras hatte und die fettesten Linsen. Das war immer sehr geil, mit ihm zu arbeiten, weil der einfach super Videos gedreht hat. Und dann ging das aber auf einmal los. Dann wurde dieses Programm gefördert irgendwie und die einzelnen Staaten, einzelnen Regionen bekamen Zuschüsse. Das heißt, die Hälfte sozusagen, wenn so ein Kaff in Anführungszeichen in Florida gesagt hat, wir wollen was für deutsche Touristen machen, dann hat die Landesregierung die Hälfte davon bezahlt. Mhm. So, die haben die Hälfte davon gefördert und dann konnten sich das viele leisten. Dementsprechend war ich dann irgendwann auch viel unterwegs. Insgesamt 75 von diesen Videos halt gedreht.
Mega.
Das war geil. Das war eigentlich, wenn ich zurückblicke, einer der geilsten Jobs, den ich da hatte. Das ist auch typisch amerikanisch. Das ist irgendwie so reingewachsen.
Ich habe das ja auch als Kameramann kennengelernt. Ich habe viel im Automobilbereich als Kameramann gearbeitet. Wenn neue Autos vorgestellt worden sind, musste ich dann auf die Fahrpräsentation fahren. Da
hast du doch bestimmt auch viel in Los Angeles gedreht.
Da habe ich auch viel in Los Angeles gedreht, auch auf der LA Autoshow und so und genau drumherum. Ja. Und das ist ja das Schöne daran. Du suchst ja dann, für die Filmaufnahmen werden ja auch nur die schönsten Gegenden genommen.
Klar.
Ne? Das heißt, klar lernt man auch mal einen Kaff kennen, aber du suchst dann da trotzdem wieder die schönen oder raren Ecken dann raus.
Du drehst halt auch nicht, wenn es regnet und so, oder wenn schönes Wetter ist irgendwie. Klar, wenn du willst die Strände dann auch so zeigen, dass die Leute sagen, oh, das ist aber ein geiler
Strand. Da habe ich auch sehr von gezehrt, natürlich da in den jungen Jahren.
Ich fand das super, weil wir waren oft halt einfach echt super herzlich willkommen und eingeladen und wir haben in allen möglichen Brauereien gedreht, Whisky Distilleries in Texas und so und in Utah beim Skifahren und so und mit, ich weiß nicht, wie viele Alligatorenbabys ich im Arm gehalten habe und ich durfte selber Airboat fahren nachher, weil der mich schon kannte, sagte, ach, du bist schon wieder hier, kannst selber fahren. So. Weißt ja, wie das geht. Ach, also schön. Solche, das war halt einfach cool. Super anstrengend, du wirst es kennen, also weil wir haben tendenziell immer von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gedreht. Wir haben den Sonnenaufgang gedreht und den Sonnenuntergang am Strand meistens so und dann noch 2 Stunden weiterfahren bis zum nächsten Ort, weil meistens haben wir irgendwie, in Tennessee zum Beispiel waren wir 2 Wochen oder so unterwegs und haben so along the way halt alle möglichen Regionen besucht. und unterschiedliche Videos halt für Charleston, irgendwie für Myrtle Beach und so, also für unterschiedliche Regionen dann halt. Und dann sind wir immer weitergereist am Abend. Es war sehr anstrengend dann auch auf Dauer.
Aber du warst herzlich willkommen, hast du gesagt.
Überall.
Und du warst auch hier herzlich willkommen. Ah. Und da schlage ich den Bogen. Habe ich dich bei einem Setup jetzt.
Ja.
Denn wir müssen jetzt hier mal einen Cut machen. Es gibt noch so viel, was ich dich fragen würde, aber das ist doch toll. Kommst du einfach nochmal wieder
ich
nächstes Jahr?
Ich komme gerne nochmal wieder, ja.
Und dann führen wir das weiter.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke, ebenso. Mach's gut.
Du auch.